NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. September 1977. Der Todestag des südafrikanischen Bürgerrechtlers Steve Biko.
Die Welt kennt den Namen Biko. Aus zwei Gründen. Weil Denzel Washington ihn gespielt hat im berühmten Film Cry Freedom von Richard Attenborough und weil Peter Gabriel ihm diesen Song gewidmet hat. Viele haben das Lied aufgenommen, Joan Baez und Paul Simon, die Simple Minds und Bab, Manu Dibango und Robert Wyatt. In den 80er Jahren wird es zur Hymne der internationalen Anti-Apartheid-Bewegung. Es ist eine Mordanklage. Biko stirbt mit 30 Jahren an massiven Kopfverletzungen, nach einem Verhör durch die berüchtigte weiße South African Police.
About a year or so before he died, he's written an article on death.
Ungefähr ein Jahr bevor er starb, hat er einen Artikel über den Tod geschrieben. Dass Leute wie er in einer feindseligen Umgebung leicht einen gewaltsamen Tod sterben können. Und er schrieb sehr deutlich, wenn ihn jemand schlägt, wird er zurückschlagen. Deshalb ist ziemlich klar, was da passiert ist in Raum 619 im September 1977.
It's pretty clear what happened in room 619 that day in September 1977.
Obeneva Amponza von der Steve Biko Foundation in King Williamstown. Biko ist das 46. Todesopfer in Polizeihaft seit 1963. Doch diesmal ist alles anders. Vermutlich wehrt sich der große und kräftige Biko tatsächlich beim Verhör. Ein ungeheurer Affront für den Rassendünkel weißer Polizisten im Apartheidstaat Südafrika. Sie rasten aus und prügeln ihn zu Tode. Hungerstreik gibt die Regierung zunächst als Todesursache bekannt. Doch die Empörung der internationalen Öffentlichkeit über den Tod des bekannten Aktivisten erzwingt eine Untersuchung. Die Kopfverletzungen kommen ans Licht. Juristische Folgen hat das für die beteiligten Polizisten nicht.
Es war sicher ein Wendepunkt. Ein Mann, der so klar eine bessere Zukunft für alle Südafrikaner einfordert, wird so brutal ermordet. Und diese Leute, die ihn umbringen, kommen ungestraft davon. Das hat ganz sicher überall die Wahrnehmung der damaligen südafrikanischen Regierung verändert.
Biko wird sofort zum Märtyrer. Und die Weltöffentlichkeit reagiert. Wenige Wochen nach seiner Ermordung, heute vor 40 Jahren, verschärft die UNO ihr Waffenembargo gegen Südafrika. Wenn der Tod eines Menschen solche Folgen hat, kann sein Leben schnell in den Hintergrund geraten. Bei Biko wäre das aber ein Fehler. Stephen Bantu Biko wird 1946 geboren in ein Südafrika, in dem die Buren den Rassismus institutionalisiert haben wie nirgends sonst auf der Welt. Schwarze wie er sind nur als billige Arbeitskräfte vorgesehen und rechtlos im eigenen Land. Bikos Vater dient dem Regime als Hilfspolizist und Beamter. Der Sohn nennt das später
Volksverrat.
Der hochintelligente junge Biko wird politisiert vom älteren Bruder Kaya, der bereits mit dem Apartheid-Regime in Konflikt geraten ist. Ab Mitte der 60er Jahre studiert Steve in Durban Medizin und engagiert sich erst in einer christlichen Hochschulgruppe. Dann gründet er mit einigen Kommilitonen die rein schwarze South African Students Organization, die Keimzelle des BCM, der Bewegung schwarzen Bewusstseins.
Als die Black Consciousness Bewegung entstanden ist, das war ungefähr 1969, war der ANC schon lange verboten. Im Exil eine relativ zu der Zeit einflusslose Organisation, die weit entfernt in Lusaka und Dar es Salaam saß und wenig Möglichkeiten hatte, in Südafrika überhaupt einzugreifen.
Professor Christoph Marx, Historiker der Universität Duisburg-Essen. Weil die wichtigste schwarze Oppositionsbewegung, der ANC, im Exil und die Führung um Nelson Mandela auf der Gefängnisinsel Robben Island interniert ist, gibt es im Land kaum noch Widerstand. Es ist die beste Zeit für das Apartheid-Regime der Buren, das bemüht ist, die internationale Isolation aufzuweichen. Das Black Consciousness Movement setzt dem einen neuen Ansatz entgegen, inspiriert von der Black Power Bewegung in den USA. Biko prägt die Parole:
Black man, you are on your own. Schwarzer Mann, du bist auf dich allein gestellt.
Der ANC hatte sich in den 1950er Jahren sehr stark auf seine Freedom Charter bezogen, als ein Grundlagendokument, das den Rassismus überwinden wollte und deswegen die Zusammenarbeit mit allen angestrebt hat. Und in dieser Beziehung hat sich Black Consciousness Bewegung ganz klar davon abgesetzt.
One of Steve Biko's most famous quotations is that the greatest gift in the hand of the oppressor is the mind of the oppressed.
Eins von Steve Bikos berühmtesten Zitaten ist: Das größte Geschenk in der Hand des Unterdrückers ist die Seele des Unterdrückten. Deshalb war die Apartheid so fest verwurzelt. Über hunderte von Jahren wurde systematisch die schwarze Kultur zerstört, schwarze Worte, schwarze Möglichkeiten, ob im Bildungssystem, bei den Arbeitsplätzen, wo auch immer.
Biko und seine Mitstreiter hatten die weiße Bevormundung sogar in liberalen Bürgerrechtsorganisationen miterlebt. Für sie geht es darum, erst einmal den Stolz auf die eigene schwarze Geschichte und Kultur wiederzuentdecken. Das heißt auch, Hautaufhellungscremes wegschmeißen und den eigenen Kindern wieder afrikanische Vornamen geben.
Jede Veränderung kann nur von den Schwarzen selbst kommen. Und dafür müssen sie das psychologische Gefühl der Unterlegenheit besiegen.
So Biko in einem Interview. Das Regime setzt führende BCM-Aktivisten auf die Anklagebank, weil sie durch Ausdrücken von Gedanken, Ideen und Hoffnungen auf Befreiung Terrorismus ausgeübt hätten. Biko ist als Zeuge geladen und nutzt das zu einer brillanten Anklage gegen das System. Das heißt für ihn vor allem, sich als Schwarzer nichts mehr gefallen zu lassen. Antworten wie diese ist der weiße Staatsanwalt jedenfalls nicht gewöhnt.
Mr. Biko, warum gebrauchen denn Ihre Leute immer das Wort schwarz? Warum nennen Sie sich nicht Braune? Ihre Leute sind doch eher braun als schwarz.
Genauso wie ich Weiße eher als rosa betrachte.
Alle, die ihn gekannt haben, bezeugen, dass er ein sehr charismatischer Redner war, dass er eine sehr starke Ausstrahlung hatte. Und er hat ganz offensichtlich auch die Diskussionen innerhalb der Black Consciousness Bewegung sehr stark intellektuell dominiert.
Mitte der 70er Jahre ergeht ein scharfer Bann gegen Biko und die BCM-Bewegung. Ein Verbot nahezu jeder politischen Betätigung. Da ist es jedoch schon zu spät. Mit Basisarbeit in den Townships, Gesundheitszentren, Erwachsenenbildung, Hilfe für schwarze Kleinbetriebe hat sich der Black Consciousness-Gedanke längst verbreitet. Viele Aktivisten werden Lehrer, besonders im größten Township des Landes, Soweto bei Johannesburg.
Well, we've been successful to the extent that we have diminished the element of fear.
Wir waren insofern erfolgreich, als wir die Angst in den Köpfen reduziert haben. Früher waren Schwarze fürchterlich ängstlich, sich politisch zu engagieren. Jetzt sehen schwarze Studenten ihre Aufgabe darin, Führungsrollen in der schwarzen Gemeinschaft zu übernehmen.
Der Schüleraufstand von Soweto war ja ausgelöst worden durch eine eigentlich vom Regime dumme Maßnahme, nämlich die Sprache Afrikaans als Prüfungssprache an Schulen einzuführen. War ursprünglich eine reine Demonstration der Schüler, die dann durch die Polizeigewalt sehr schnell in einen allgemeinen Aufstand eskaliert ist.
Der Schüleraufstand von Soweto 1976 gegen die verhasste Bantu-Erziehung wird zum Fanal. Viele Fotos zeigen die Schüler mit der erhobenen Black Power-Faust, dem Symbol von Bikos Bewegung.
Die Regierung wollte den Protest eingrenzen, indem sie Polizei und Hunde und sogar Soldaten geschickt hat. Aber die Schüler zeigten ihren Stolz. Sie waren nicht bereit, zurückzuweichen, nicht einmal im Angesicht eines Gewehrs.
Der Soweto-Aufstand war der Wendepunkt des Apartheid-Staates. Man sagt heute, das war eigentlich der Anfang vom Ende. Weil hier zum ersten Mal aus der Mitte der südafrikanischen Gesellschaft eine neue Widerstandsbewegung entstanden ist, ohne erkennbaren Einfluss der Exilorganisation. Eine sehr stark spontane, vor allem von jungen Leuten, auch von Frauen getragene Bewegung, die Südafrika in die internationalen Schlagzeilen gebracht hat.
Die brutale Reaktion der Regierung fordert fast 600 Todesopfer. Damit ist aller Welt klar, mit Reformen ist im Apartheidstaat nicht zu rechnen. Die Strategie des damaligen Ministerpräsidenten Vorster, Südafrika mehr internationale Anerkennung zu sichern, ist gescheitert. Es gelingt dem Regime zwar nach Bikos Tod, die Strukturen der Black Consciousness-Bewegung zu zerschlagen, doch das Land kommt nicht mehr zur Ruhe. Überall werden Streiks, Boykotte und Demonstrationen organisiert. Die Schwarzen haben ihre Stärke entdeckt.
Das hat doch eine Inspiration auf den Widerstand in den 1980er Jahren ausgeübt, der sich zwar stärker am ANC politisch orientiert hat, aber diese Form der basisdemokratischen Organisation doch viel stärker von der Black Consciousness Bewegung aufgenommen hat. You can blow out a candle, but you can't blow out a fire. Once the wind begins to catch, the flames grow higher.
Als die Apartheid nach dem Ende des Kalten Krieges Anfang der 90er Jahre in sich zusammenfällt, wird der freigelassene Nelson Mandela zur Lichtgestalt eines demokratischen Neuanfangs. Sein ANC gilt als der große Befreier und erreicht in den ersten freien Wahlen 1994 einen haushohen Sieg. Doch die riesigen Hoffnungen der schwarzen Mehrheit weichen seither zunehmend der Enttäuschung. Soziale Verbesserungen sind für den Großteil der Bevölkerung weitgehend ausgeblieben. Noch immer ist Südafrika eines der ungleichsten Länder weltweit. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 50%. Unter Präsident Jacob Zuma haben Korruption und Klientelismus stark zugenommen. Trotzdem bekommt der ANC bei den Wahlen 2014 noch immer 62%. Viele Wähler empfinden es bis heute als Verrat, der Partei Mandelas ihre Stimme zu verweigern.
Diese Machtkonzentration beim ANC ist sicherlich ein Problem, aber auch hier muss man sehen, bei welchem Flügel des ANC. Nach dem Rücktritt Mandelas vom Amt des Präsidenten hat sich der Exilflügel durchgesetzt. Und der ist politisch sozialisiert worden in einer leninistischen Kaderstruktur. Und das ist, glaube ich, das Fatale. Weniger jetzt, dass der ANC eine starke Partei ist, sondern dass innerhalb des ANC sich genau diese autoritären Strukturen durchgesetzt haben.
Heute ist in Südafrika die Sehnsucht nach einer integren Führungsfigur groß. Was hätte Biko dazu gesagt, heißt es in manchem Zeitungskommentar. Steve Biko, den jedes Schulkind kennt, weil er zum Unterrichtsstoff gehört, wäre heute 70 Jahre alt. Südafrika-Historiker Christoph Marx.
Biko hätte mit Sicherheit, wenn er am Leben geblieben wäre, eine größere Rolle gespielt, auch nach dem Ende der Apartheid. Was genau, das ist natürlich reine Spekulation. Er war ein origineller Denker. Er hätte sicherlich immer wieder Alternativen, Gegenvorschläge entwickelt. Und ich würde mal vermuten, er wäre bestimmt für den ANC, vor allem wie er sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, wäre er bestimmt kein bequemer Mann gewesen.
Wenn wir bloß einen Wechsel der Gesichter haben, der Regierungsämter, dann werden die Schwarzen wahrscheinlich arm bleiben. Außer ein paar, die in die sogenannte Bourgeoisie aufsteigen. Und unsere Gesellschaft wird nicht viel anders sein als gestern. Für einen bedeutsamen Wandel müssen wir auch die ganze Wirtschaft umorganisieren in diesem Land.
So Steve Biko im letzten Interview vor seiner Ermordung. Die Voraussetzungen für wirkliche Veränderungen in Südafrika sind da. Das Land hat eine der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt. Und es hat die historische Erfahrung, dass ein echter Wandel von unten möglich ist. Obeneva Amponsa von der Steve Biko Foundation.
Black Consciousness hat angefangen damit, den Menschen ihre Geschichte, ihren Hintergrund nahezubringen. Also zunächst mal Leute geistig zu befreien und von da aus dann die ganze Gesellschaft zu verändern.
Man kann sagen, dass die Black Consciousness Bewegung insofern überlebt hat, dass sie wie ein Hefeteig in die breitere Gesellschaft hinein weiter gewirkt hat. Insbesondere die Befreiung von Minderwertigkeitskomplexen. Und wenn man heute in Südafrika ist, ist das mit Händen zu greifen, dass da eine Generation nachgewachsen ist, die diese Minderwertigkeitskomplexe nicht mehr hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an Steve Biko, der am 12. September 1977 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.